1 bis 13. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden. Denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Und führe uns nicht in Versuchung. Und er sprach zu ihnen: Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leihe mir 3 Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir was geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Bis soweit der Text. Und diesen Text wollen wir im Folgenden näher anschauen. Und wir wollen es in 3 Schritten machen. Wir wollen zuerst schauen, was ist das Gebet? Dafür schauen wir uns Vers 1 an. Dann zweitens schauen wir uns das vorbildliche Gebet, das Vaterunser, genauer an. Und drittens schauen wir, wie Gott Gebete erhört. Vers 5 bis 13. Erstens, was Gebet ist. Gebet spielt schon seit Anfang der Welt schon immer eine wichtige Rolle in der Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und wir wollen gleich am Anfang klarstellen, wir werden heute in dieser Predigt, in diesem Gottesdienst, lange nicht alle Aspekte vom Gebet besprechen können. Das ist auch nicht das Ziel. Wir wollen uns auf das konzentrieren, was Lukas 11, 1 bis 13 sagt. Und wir werden auch einige Verse aus Matthäus dazu ziehen. In Matthäus 6, Vers 9 bis 13 lesen wir auch das Vaterunser. Und in dem Abschnitt werden wir auch aus Matthäus die Verse dazu nehmen. Ich habe im Griechischen geschaut, was oder wie das Wort für Gebet sich zusammensetzt. Und das ist mir interessant, es setzt sich zusammen aus 2 Begriffen. Das eine Wort heißt pros, das zeigt immer die Richtung an, hin zu Gott. Und euchomai, das bedeutet bitten oder fragen. Und dann können wir sagen, beten, das ist ein sich bittend oder fragend an Gott wenden. Dabei ist Gebet, ist das ein Aspekt vom Gebet. Gebet ist aber auch Fürbitte, ist auch Dank, ist auch Hören auf Gott. Und vor allem auf das Hören auf Gott werde ich heute jetzt nicht weiter eingehen können. Wenn wir das Alte Testament anschauen, dann lesen wir schon in 2. Mose, dass Abraham zu Gott gebetet hat und dass daraufhin auf sein Gebet hin Abimelech und seine Frauen und die Mägde geheilt hat. Also, dass Gott sie geheilt hat und dass sie wieder Kinder bekommen konnten. Oder Mose hat gebetet in 4. Mose 11, Vers 2, als das Volk gemurrt hatte und daraufhin Gott Feuer schickte und das Lager am Rand anfing zu vernichten durch Feuer. Als Mose betete, hörte das Feuer auf. Oder in 1. Samuel 1, Vers 10 lesen wir von Hannah. Hannah konnte keine Kinder bekommen. Sie hat gebetet, Gott hat ihr den Samuel geschenkt. Das Gebet ist also nicht etwas, das erst mit Jesus aufgekommen ist. Es hat es schon vorher gegeben, Leute haben schon davor sich bittend an Gott gewendet und Gott hat sich auch ihnen zugewendet und ihnen geantwortet. Und als Jesus wieder einmal gebetet hat, da spricht einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes deine Jünger lehrte. Nun wäre es für uns sicher interessant zu sehen, was für ein Gebet hat denn der Johannes seinen Jüngern gelehrt? Und ich habe es nicht gefunden. Uns ist das Gebet von Johannes, das er seinen Jüngern gelehrt hat, nicht überliefert. Dafür aber zweimal das Gebet, das Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Und das will uns auf die Wichtigkeit für uns Menschen von diesem Gebet hinweisen. Und das lesen wir gerade einmal bei Matthäus und einmal bei Lukas, die beiden Überlieferungen vom Vater Unser. Dabei entsprechen sie sich nicht haargenau, aber sie ergänzen sich wunderbar. Wir haben gelesen, Jesus betete an einem Ort. Es wird uns nicht gesagt, was er gebetet hat, aber das Beten, dass Jesus betet, das scheint etwas Normales zu sein. Und dass die Jünger ihn während dem Gebet nicht unterbrechen, scheint auch normal zu sein. Es fällt auch auf, dass seine Jünger waren nicht überrascht, ihren Herrn beten zu sehen. Und sie haben gewartet, bis er mit seinem Beten fertig war. Und dann kam diese Bitte, der Jesus da noch ganz gerne nachgekommen ist. Und noch eine Sache ist in Vers 1 auffallend, nämlich, wer darf denn in dieses Gebet einstimmen? Es dürfen Jünger Jesu. Denn ein Jünger Jesu ist ein Kind Gottes. Und Kinder Gottes werden wir, wenn wir Jesus Christus als unseren persönlichen Herrn und Heiland aufgenommen haben. Wenn bei uns im Leben irgendwann früher oder später dieser Moment gekommen ist, wo wir in diesen oder ähnlichen Worten: Ich bin ein Sünder und die Sünde trennt mich von Gott. Jesus, ich brauche dich und deine Vergebung. Bitte vergib mir. Wenn ich das so oder ähnlich zum Ausdruck gebracht habe, Jesus Christus, Gott gegenüber, dann sagt uns die Bibel ganz klar, dass uns Jesus Christus vergibt. Und ab dem Moment hat in der Person, die Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn annimmt, ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Und wir haben letzten Sonntag von Nicole und von Roberto gehört, wie es und dass es auch bei ihnen geschehen ist. Und ab dem Moment schenkt uns Gott seinen Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist Gottes, der wohnt in uns und der ist dazu da, dass er uns hilft, im Alltag, in unserem Leben, Gottes Willen immer besser und klarer zu erkennen und zu tun. Und wenn gerade das bei uns geschehen ist, dann sind wir Kinder Gottes, dann sind wir Jünger Jesu und dann sind wir Jüngerinnen Jesu und wir dürfen in dieses Gebet einstimmen. Denn es ist dann für uns so, dass es für uns in erster Linie nicht mehr zählt, was ich möchte, sondern das, was mein Herr will. Und Jünger sind gerade dazu bereit. Jünger sind bereit, für ihren Lehrer alles aufzugeben. Alles, was sie sind, was sie besitzen, was sie haben, was sie bis dahin ausgemacht hat. Sie hören ihrem Lehrer zu, mit der Absicht, seine Lehre zu der eigenen Überzeugung zu machen. Und das ist ein Prozess, in dem uns gerade der Geist Gottes hilft. Jünger Jesu sind also Menschen, die Jesus zum Herrn haben und die in ihrem Leben nach Gottes Willen suchen. Und da haben wir schon anklingen lassen, diese Menschen sind Christen. Diese Menschen versammeln sich als Gemeinde Gottes und darum dürfen wir in das Gebet, das Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, kräftig einstimmen. Es gibt viele Arten von Gebeten und wir kommen trotzdem oft oder seltener in gewisse Situationen, wo wir nicht wissen, was wir beten sollen. Oder wir kommen in eine Situation, wir möchten mit jemandem zusammen beten. Und da ist das Vater unser, das Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, eine wunderbare Grundlage, ein wunderbares Gebet, in das man alleine oder auch gemeinsam einstimmen kann. Und dieses Gebet wollen wir im Folgenden etwas genauer anschauen. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, das vorbildliche Gebet. Ich lese nochmal die Verse 2 bis 4 und nachher in den Ausführungen nehme ich die Verse aus Matthäus dazu, dass das Vaterunser, wie wir es kennen, dass wir es dann so anschauen. Verse 2 bis 4. Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Und führe uns nicht in Versuchung. Ohne eine große Anredeformel dürfen wir Gott einfach Vater nennen. Vater ist eine sehr vertrauensvolle Anredeform. Und gerade weil Gott uns durch Jesus Christus als seine Kinder annimmt, haben wir dieses Recht, Gott Vater zu nennen. Matthäus lehrt das Gebet und sagt, sprecht unser Vater. Vater und unser Vater. Das will uns gerade darauf hinweisen, dass, was ich eben gesagt habe, es ist für mich zum Beten, es ist aber auch für uns zusammen, zum gemeinsam Einstimmen, eine gute Grundlage. Und dann geht es weiter im Gebet. Geheiligt werde dein Name. Gottes Name bezeichnet Gottes Wesen. Und dieses Wesen soll gerade geheiligt werden. Wir Christen sollen als Zeugen des Herrn Jesus den Namen Gottes auch dementsprechend behandeln vor der Welt. Wo Gottes Name geheiligt wird, wird er nicht missbraucht. Und unser Leben als Kinder Gottes und unser Reden, das sollen die Heiligkeit dieses Namens unseres Gottes, dem wir angehören, proklamieren. Und dieser Satz steht nicht in einer Wunschformulierung, dein Name möge geheiligt werden, sondern es ist eine Bitte, aber eine Bitte in gebieterischer Form ausgesprochen. Es ist uns, und das soll uns als Gotteskindern immer mehr ein Anliegen werden, dass Gott selbst dafür sorgt, dass sein Name in unserem Leben und in unserem Umfeld geehrt wird als der, der er ist. Dann geht es weiter. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Der Ausdruck Reich oder Königreich oder Königsherrschaft Gottes, das bezeichnet die Herrschaft Gottes. Es ist eine neue Ordnung, die durch Jesus Christus begründet ist und die sich durch den Glauben an ihn auf Erden entwickelt und ausbreitet. Im Herrschaftsbereich Gottes geschieht Gottes Wille. Und alles, was Jesus Christus auf dieser Erde getan hat, ist gerade das. Er hat den Willen seines Vaters ausgeführt. In allen Situationen hat sich Jesus Christus unter die Herrschaft seines Vaters, unseres Vaters gestellt. Und wenn diese Bitte auch unser ernsthaftes Gebet wird, dann öffnen wir uns immer und immer mehr dem Willen Gottes. Dann kann Gottes Herrschaft immer mehr in uns eindringen. Dann kann Gott immer mehr Bereiche unseres Lebens übernehmen und bestimmen. Und dann kann Gott durch uns in unser Umfeld wirken. Wenn wir beten sollen, dein Reich komme, beziehungsweise deine Königsherrschaft komme, dann heißt das, dass Gottes Reich oder seine Königsherrschaft noch nicht in dem Maße da ist, wie sie sein könnte und sein soll. Das heißt nicht, dass Gottes Königreich noch gar nicht da ist. Mit Jesus Christus ist Gottes Königsherrschaft auf dieser Welt angebrochen. Mit ihm und durch ihn wurde bereits Gottes Wille weiter und weiter erfüllt. Durch die Jünger und durch die Gemeinde hat sich das Reich Gottes weiter auf dieser Erde ausgebreitet. Und wo diese Bitte heute ernsthaft gebetet wird, da breitet sich Gottes Reich immer noch weiter aus in diese Welt. In die eigenen Herzen hinein, aber auch in unser Umfeld hinein. Es geht weiter in dem Gebet mit: Unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag. Für die Bitte um das tägliche Brot ist spannend zu sehen, dass es anscheinend damals dafür nicht einen Begriff gegeben hat. Wir finden diesen Begriff im Griechischen für unser tägliches Brot nur im Vaterunser überliefert. Und das Wort, das bezeichnet gerade das, täglich, das, was wir täglich brauchen. Da ist einmal das Brot, einmal was zu essen, aber auch sonst beinhaltet es alles, was der Mensch an diesem Tag braucht. Und auch diese tägliche Versorgung ist auf keinen Fall zu klein, als dass wir Gott darum bitten dürfen. Nein, sogar, wir dürfen sie, wenn wir sie erhalten, dankend von ihm annehmen, aber auch ihn, Gott, darum bitten, versorge mich auch heute. Es geht weiter mit: Vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist. Nach der Bitte um leibliche Versorgung geht es weiter mit einer Bitte, die das geistliche Leben betrifft. Wie Gott allein uns täglich mit dem versorgen kann, mit unserem Brot, das wir täglich brauchen, versorgen kann, so steht es auch in Gottes Macht allein, unsere Sünden zu vergeben. Und Gott kann dabei nur demjenigen vergeben, der ihn auch darum bittet. Zu Anfang haben wir gesagt, dass das Gebet nur von Menschen gebetet werden kann, die in denen dieser Herrschaftswechsel stattgefunden hat. Das heißt, die erkannt haben, dass sie in der Sünde gelebt haben und dass sie hiervon durch Jesus Christus befreit werden können und die das angenommen, für sich in Anspruch genommen haben. Lukas verwendet das Wort Sünden im Plural. Und das heißt nicht, dass wir nun jedes Mal, wenn wir bitten, vergib uns unsere Sünden, dass wir uns da neu bekehren. Die Bibel unterscheidet in Bezug auf die Sünde zwischen der Plural, der Mehrzahlform und der Einzahlform. Dabei bezeichnet die Sünde die Einzahl, den sündigen Zustand, in dem sich jeder Mensch ab der Geburt, also von klein an, befindet. Und aus diesem Zustand, in der Sünde, da wurden wir bei unserer Bekehrung heraus befreit. Aber wir machen auch nach der Bekehrung leider noch Fehler. Wir sündigen immer noch. Und auch diese einzelnen Sünden, die wir tun, die brauchen ebenfalls immer wieder die Vergebung durch Jesus Christus, damit unsere Beziehung zu Gott aufrecht bleiben kann. Es fiel mir auf, Matthäus spricht, statt von Sünden zu reden, von Schulden. Und das verträgt das Verhältnis gläubiger Schuldner oder heiliger Sünder auf Gott. Mit unseren Sünden verschulden wir uns Gott gegenüber. Und wie gut ist es dann, in Psalm 108, Vers 5 die Zusage zu lesen, denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, und deine Treue, so weit die Wolken gehen. Das galt damals, als dieser Psalm verfasst wurde, und das gilt heute noch. Und deswegen dürfen auch wir täglich Gott um Vergebung bitten. Er vergibt uns gerne. Dann ist interessant, dass diese Bitte um Vergebung der eigenen Sünden oder Schuld mit einer Aussage über uns selbst zusammenhängt. Vergib uns, denn auch wir vergeben. Das bringt gerade das zum Ausdruck, dass wir uns verschulden, versündigen gegen Gott. Und das Griechische bringt es damit zum Ausdruck, dass auch dieses Wort im Präsens steht, im Jetzt. Und das heißt, im Präsens, das hat diesen besonderen Aspekt, das heißt, ich tue es anhaltend und ich tue es immer wieder. Und so wie wir uns immer wieder gegen Gott verschuldigen, versündigen und wir diese Vergebung brauchen, täglich neu, so verschuldigen sich auch andere Menschen an uns. Das geschieht im Miteinander und da kommt es auf die Frage drauf an, kann ich nun die Gnade, die ich von Gott empfange, weitergeben an denjenigen, der sich an mir verschuldet? Dann sagt Matthäus, statt wie Lukas, denn wir vergeben, weil oder wie auch wir vergeben. Es ist einfach ein direkter Zusammenhang zwischen dem, wie ich meinen Mitmenschen vergebe und dem, wie Gott daraufhin auch mir vergeben kann. Ich kann hier jetzt nicht weiter auf das Thema eingehen, aber ich möchte es erwähnen. Es gibt in unserem Leben Situationen, in denen es im zwischenmenschlichen Bereich schwer ist, zu vergeben. Uns können schlimme Dinge, uns können Ungerechtigkeiten passieren. Und ich möchte nur so viel sagen, es ist auch in der Situation wichtig, dass wir uns nicht an dem, was uns Unrecht geschehen ist, festklammern, sondern das Ziel soll es sein, dass wir den Menschen, die sich an uns verschuldet haben, dass wir ihnen vergeben, dass wir wie loslassen können, damit auch Gott uns selbst vergeben kann. Und wenn wir in solchen Situationen oder in solcher Situation sind, dann ist in erster Linie wieder Gott unsere Anlaufstelle. Gott möchte uns auch mit dem Problem helfen in der Situation. Aber es kann auch sein, dass es ganz ratsam und hilfreich ist, andere gläubige Personen daraufhin anzusprechen, bei anderen Menschen Hilfe zu suchen. Es können andere Christen sein, es kann jemand aus dem Gemeindevorstand sein, mit dem Ziel, dieser Person zu vergeben, damit auch Gott mir vergeben kann. Weiter heißt es, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Die Bitte darum, dass Gott uns vor Versuchungen bewahrt, die setzt voraus, dass derjenige, der das Gebet spricht, die Vergebung der Sünden schon erlangt hat. Und dass er nun darum bittet, dass Gott ihn in Zukunft hilft, ein ihm wohlgefälliges Leben zu führen. Das heißt, Christen drücken mit dieser Bitte aus, dass sie sich dessen bewusst sind, dass sie vorher in der Sünde gelebt haben. Sie sind sich aber auch ihrer eigenen Schwachheit bewusst und sie wissen, dass die Versuchung zur Sünde, zu sündigen, da ist. Und da schreibt Paulus in 1. Korinther 10, Vers 13 an die Gemeinde dort: Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie tragen könnt. Und darum geht es auch in unserem Gebet. Bewahrung vor Versuchung mit bösem Ausgang. Wenn wir in Versuchung kommen, dann ist Gott da, der uns durch diese Situation helfen kann und uns davor bewahren will, dass wir vom Bösen besiegt werden. Jesus Christus hat seinen Jüngern das Vaterunser als Vorbild eines Gebets gezeigt, nach welchem alles Wesentliche vom Vater erbeten werden soll. Und nachdem wir nun gesehen haben, dass es zuerst um Gott geht, dass es dann darum geht, um das eigene Wohl, aber auch um die Bewahrung für weitere Versuchungen, um die Fürsorge Gottes, wollen wir nun schauen, was Jesus in Bezug auf die Erhörung vom Gebet sagt. Und dazu lese ich noch einmal die Verse 5 und 8 oder 5 bis 8. Und er sprach zu ihnen: Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir 3 Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Dieses Gleichnis, das Jesus hier erzählt, das war den damaligen Zuhörern sehr verständlich, denn Gastfreundschaft war hochgeschrieben. Einen Gast nicht versorgen zu können, sehr peinlich. Und wenn wir uns jetzt diese Situation vor Augen stellen, dass diese eine Person, sie bekommt unerwartet Besuch. Wie dumm, dass der ganze Essensvorrat leer ist. Was soll unsere Person machen? Sie geht zum Freund. Dort wird sie fragen, ob dieser noch etwas, also 3 Brote hat. So kommt Person 1 also in der Nacht zu diesem gewissen Freund. Und jetzt wechseln wir die Perspektive drinnen im Haus. Es ist finster. Der ganze Raum des Hauses, der ganze Innenraum besteht aus einem Raum. Die Familie schläft. Es kommt von draußen, meldet jemand, klopft an, fragt, ruft. Drinnen der Familienvater. Vielleicht war es ein anstrengender Tag und endlich Ruhe. die Kinder endlich eingeschlafen. Jetzt klopft jemand an die Tür und das ziemlich aufdringlich. Die Kinder könnten wach werden durch das Klopfen, könnten anfangen zu schreien, könnten Angst haben. Die Kinder könnten wach werden, wenn der Familienvater das Licht anmacht oder wenn er sich im Dunkeln versucht durchzutappen zum Brot, fällt vielleicht was runter und das ist alles noch schlimmer. Jesus zeigt mit diesem Beispiel auf, dass so ein beharrliches Bitten doch zum Ziel kommt. Und das ist in dieser Geschichte nicht in erster Linie die Freundschaft, die dem Gebetenen veranlasst, aufzustehen und seinem Freund zu geben. Es ist vielmehr, dass ihn dieses zudringliche Klopfen und Fragen des Freundes nervt und lästig ist. Dann macht Jesus die Verbindung zum Gebet. Ich lese Vers 9 und 10. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Bei dem Gleichnis handelt es sich um eine Geschichte zwischen zwei Menschen, wo das aufdringliche Bitten zu einem Ergebnis führte. Das erinnert uns an das einleitend Gehörte aus Lukas 18, Vers 1 von diesem König. Und um es nun auf die Beziehung zwischen Mensch und Gott zu beziehen, benutzt Jesus die gleichen Verben wie vorher. Er sagt bitten, suchen, anklopfen. Wer bittet, der gibt zu, dass er etwas braucht, das er nicht selber hat. Wer sucht, hat entweder was verloren oder er weiß um etwas, das es gibt, das möchte ich haben. Und wer anklopft, der möchte was, aber er muss sich Zutritt verschaffen zu dem, was er sich wünscht. Dass es eine Grundtatsache ist, dass dem Bittenden gegeben wird, dass der Suchende findet und dass der Anklopfende, dass ihm aufgetan werden wird, das erklärt Jesus in Vers 11 bis 13. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Durch diese Sätze macht Jesus klar, der irdische Vater würde seinen Kindern oder seinem Kind nie absichtlich etwas geben, das ungenießbar, erschreckend oder schädlich ist für sein Kind. Und wenn wir Menschen, die wir von Natur aus böse sind, unseren Kindern gute Gaben geben auf ihr Bitten hin, so wird es der Vater im Himmel noch weit mehr tun. Und mit diesem letzten Vergleich führt Jesus das Gespräch wieder zurück auf den Begriff, den wir am Anfang angeschaut haben, nämlich Vater. Und dieser Titel Vater ist in unserem Abschnitt Gott zugeteilt. Und das setzt voraus, dass wir die Rolle des Kindes einnehmen, dass von uns ein Kindschaftsverhältnis Gott gegenüber ausgeht. Und wie auch der irdische Vater seinen Kindern nicht immer das gibt, was sie sich wünschen, aber das, von dem er überzeugt ist, dass es das Beste ist für seine Kinder, so gibt auch Gott uns nicht immer das, was wir uns wünschen, aber das, von dem er sicher ist, dass es das Beste ist für uns. Und dass es das ist, was wir brauchen. Und wenn wir dann den Schlusssatz in Vers 13 lesen, dann kann uns das auf den ersten Blick irritieren. Denn es ging vorher um verschiedene alltägliche Dinge. Es ging darum, dass wir Gott bitten können und um die Zusage, dass Gott uns gibt. Und dann am Schluss kommt plötzlich der Heilige Geist als Gegenstand des Gebets zum Vorschein. Der war bis dahin nicht erwähnt. Es heißt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Wir haben gesehen, wir dürfen Gott um alles bitten, was uns gerade auf dem Herzen liegt. Genauso wie ein Kind seinem Vater um das bittet, was es sich gerade wünscht. Gott, unser Vater, hat dann aber immer noch die Freiheit, uns das zu geben, was wir brauchen. Wenn wir aber Gott um seinen Geist bitten, dann sagt Jesus, das wird euch gegeben. Also wie viel mehr wird er euch den Geist geben, wenn wir darum bitten? Denn Gottes Geist brauchen Gottes Kinder immer. Und den brauchen wir immer wieder und immer mehr, dass er uns hilft und zeigt, dass er mit uns geht als Christen durch unser Leben, dass er uns hinweist auf Gottes Willen, dass er uns beistimmt. Die Zusage macht Jesus Christus, wenn ihr bitten werdet, dass Gott euch den Heiligen Geist schenkt, dann dürft ihr sicher sein, das oder die Bitte wird erhört. Wir fassen zusammen. Wir haben gesehen, erstens, was das Gebet ist. Wir haben gesehen, dass das Gebet ein sich bittend an Gott wenden ist, mit einem bestimmten Anliegen. Das Gebet aber auch Fürbitte, Lob, Dank und das sich an Gott wenden mit einer bestimmten oder speziellen Bitte sein kann. Ernsthaft in das Vaterunser einstimmen können alle Jünger Jesu Christi, alle Kinder Gottes, die Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben, weil für sie erst die Anrede Vater stimmt. Wir haben zweitens das vorbildliche Gebet, das Vaterunser, angeschaut. Wir haben gesehen, dass Jesus regelmäßig gebetet hat und dass das Vaterunser ein Gebet ist, welches er seinen Jüngern, Gottes Kindern, gelehrt hat. Es ist ein sehr gutes Modell oder eine gute Grundlage für das Gebet als Einzelner, aber auch für das Gebet als Gemeinde. Und dabei geht es zuerst um Gott und um seine Ehre, dann geht es aber auch um unsere tägliche Versorgung, um Vergebung, um Bewahrung, um alles, was wir nötig haben. Und wir haben drittens gesehen, wie Gott Gebet erhört. Da haben wir das Beispiel gesehen von diesem zudringlichen Freund. Und das will uns veranschaulichen, dass wir auch Gott bestürmen dürfen mit unseren Bitten. Denn der Gebetene in unserer Geschichte, der hat seinem Freund nicht gegeben, weil es jetzt der Freund war in erster Linie, sondern weil er so aufdringlich war. Und Gottes Antwort auf unser Gebet ist dabei aber zu vergleichen mit der Antwort eines irdischen Vaters auf sein Kind. Wenn uns das, worum wir bitten, zum Guten dient, dann wird uns der Herr gerne schenken, worum wir bitten. Aber er wird uns im Beispiel oder mit den Worten des Textes gesprochen keine Schlangen oder Skorpionen schenken, sondern das, was in seinen Augen das ist, was wir nötig haben. Und eine Bitte, bei der wir uns sicher sein können, dass sie erfüllt wird, ist die Bitte um den Heiligen Geist. Denn Gottes Geist brauchen wir immer mehr, damit sich Gottes Reich, das ist, was wir am Anfang vom Gebet gesehen haben, in unserem Leben ausbreiten kann. Wir wollen gemeinsam beten. Ich bitte, dass wir alle gemeinsam das heute angeschaute Vaterunser beten. Wer will, darf gerne aufstehen dazu. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.